Xiong!
Lassala schob den Leistungsregler ihres Phasers ganz nach vorn.
Phaser auf Maximum und Feuer! Los!
Xiong richtete seine Waffe mit zitternden Fingern auf das Ding, das sich Zhao näherte. Der Phaser fauchte. Ein dünner, blauer Strahl schoss heraus, bohrte sich neben Lassalas Strahl in das Wesen. Gemeinsam versuchten die beiden Offiziere, es vom Captain abzulenken. Zhao duckte sich unter dem Schlag des Wesens hinweg und lief auf das Fahrzeug zu. Xiong zuckte zusammen, als der Captain ausrutschte und mit dem Gesicht nach vorn in den Schnee fiel. Phaser und Kommunikator wurden ihm aus der Hand geschleudert. Die Geräte rutschten über das Eis und blieben weit entfernt von ihm liegen.
»Nein!«
schrie Lassala. Sie sprang aus ihrer Deckung und schoss noch einmal auf das Wesen. Es drehte sich um. Sein näheres Gesicht schien die Humanoiden anzustarren, und Xiong spürte, wie eiskalte Angst nach ihm griff. Im gleichen Moment zog Bohanian an seinem Arm.
»Schieß!«
schrie der Denobulaner. Das Ding bewegte sich direkt auf sie zu. Eis, Schnee und Dreck wurden emporgewirbelt. Xiong schützte sein Gesicht mit der freien Hand. Gleichzeitig hob er den Phaser für einen letzten Schuss. Die Waffe vibrierte in seiner Hand, als sie einen Energiestrahl abschoss, der erneut wirkungslos verpuffte. Dann hatte das Wesen ihn erreicht. Es baute sich so gewaltig vor Xiong auf, dass es die Sonne verdeckte. Die Vibration in seiner Hand breitete sich plötzlich über seinen ganzen Körper aus. Aber erst als goldene Funken um ihn herum zu tanzen begann, begriff er, dass er von einem Transporterstrahl erfasst worden war. Das blendend weiße Licht verschwand und er stand in einem nüchternen Transporterraum. Der Techniker, der vor ihm an der Konsole stand, starrte entsetzt auf Lassala. Der Sicherheitsoffizier ließ den Phaser, den sie versehentlich auf ihn gerichtet hatte, rasch sinken.
»Tut mir leid, Chief«,
sagte sie, als sie die Plattform verließ. Sie drehte sich zu Xiong um.
»Lieutenant«,
begann sie, aber der Rest des Satzes blieb in ihrer Kehle stecken. Ihre Augen weiteten sich vor Entsetzen und ihr Mund öffnete sich. Geschockt sah sie auf etwas, das sich rechts von Xiong befand. Er drehte den Kopf. Bohanian stand neben ihm. Überraschung und Entsetzen hatten sich in sein Gesicht gegraben. Seine Arme waren ausgestreckt, so als wollten sie einen unsichtbaren Feind abwehren. Zwischen seinem Kragen und seinem Unterleib befand sich ein fast kreisrundes Stück Nichts, das seinen Oberkörper vollständig durchbohrt hatte. Der Denobulaner brach tot auf der Transporterplattform zusammen. Xiong spürte, wie auch seine Beine unter ihm nachgaben. Die Farbe schien aus der Welt zu weichen. Und dann wurde alles schwarz.
»Angriff!«
Wieder einmal klammerte sich Katami an den Armlehnen ihres Sitzes fest, während die Endeavour alles versuchte, um sie zu Boden zu schleudern. Der Energiestrahl von der Oberfläche traf sie dieses Mal seitlich. Katami wurde mit dem Rippenbogen gegen den Sitz gedrückt. Funken sprühten aus der mittlerweile unbemannten Kontrollstation der Lebenserhaltungssysteme.
»Transporterraumbericht!«
rief Katami in das Intercom ihres Sitzes. Sie versuchte, den Schmerz in ihrem Kiefer so gut es ging zu ignorieren.
»Wir haben drei. Den Captain?«
Die Pause am anderen Ende verstärkte ihre Sorge.
»Nein, Commander!«
Katami begann frustriert, mit den Fingerspitzen ihre Augenbrauen zu kneten.
»Versuchen Sie es weiter!«
»Das tue ich«, sagte der Transporter-Chief. »Aber da unten lässt sich nichts mehr anpeilen.«
Die Sorge um Zhao und das Lager, sowie die Vorstellung, welches Grauen sich auf der Oberfläche abspielte, lähmten Katami beinahe. Holzes Stimme riss sie aus ihren Gedanken.
»Wir erhalten Schadensmeldungen, Commander«, sagte er. »Die Sekundärhülle ist in Mitleidenschaft gezogen. Kritisches Leck auf dem Hangardeck. Lebenserhaltungssysteme sind runter auf 44%.
Mock drehte sich an seiner Station um.
»Der Maschinenraum muss abgeriegelt werden«, sagte er. »Es ist Kühlflüssigkeit ausgetreten«,
er sah Katami an.
»Ich gehe wohl besser nach unten.«
»Ich brauche Sie hier«,
stieß er hervor. Ihre Worte überraschten sie selbst. Der Tellarit sah sie an. Er war hin und her gerissen, wusste nicht, ob er sich um seine Leute oder seine Kommandantin kümmern sollte. Sie erwiderte seinen Blick und fügte leise hinzu.
»Bitte.«
Mock nickte knapp.
»Sie haben die Situation unter Kontrolle. Ich kann die Reparaturen auch von hier aus dirigieren.«
Katami spürte, dass er sich selbst damit beruhigen wollte. Er kehrte an seine Konsole zurück und betrachtete die Displayreihen, die sich vor ihm in der Wand befanden. Dann versteifte er sich.
»Aber es gibt ein weiteres Problem, Commander. Der Treffer an der Sekundärhöhle hat das Fundament der Warp-Gondel-Verstrebung an der Steuerbordseite beschädigt. Das muss dringend repariert werden, aber das ist hier nicht möglich.«
Mit seinem breiten Kopf nickte er in Richtung des Planeten.
»Wir haben keine Schilde. Beim nächsten Treffer wird die Verstrebung abreißen. Das wäre unser Ende. So einfach ist das.«
»Wir können doch nicht fliehen. dachte sie, ich kann das nicht. Die Energie auf dem Planeten nimmt wieder zu, sagte Klisiewicz. Uns bleiben noch 40 Sekunden, Commander. Katami aktivierte das Intercom.
Transporterraum, wer ist dort unten?
Hier spricht Chief Schuster, Sir. Lieutenant Lasala und zwei Mitglieder des Forschungsteams sind hier. Lieutenant Xiong und... ich weiß nicht, wie der andere hieß. Xiong ist ziemlich mitgenommen, aber es geht ihm soweit gut.
Was ist mit dem Captain?
Rief Katami ins Intercom, als befürchte sie, man würde sie nicht verstehen.
Xiong, war er nicht bei Ihnen?
Eine schwache Stimme antwortete.
Er wurde nicht hochgebeamt. Weiß nicht, wieso.
Klisiewicz wandte sich Katami von seiner Wissenschaftsstation zu. Ich finde keine Lebenszeichen, Commander. Katamis Verstand wurde langsam, so als drücke ihn ein Gewicht nieder. Ihr Mund war trocken, ihre Zunge wie geschwollen, ihr Kiefer schmerzte.
Ich kann es nicht. Ich kann es nicht.
Erhöhen Sie die Sensorenempfindlichkeit, hörte sie Mock sagen. Er schob seinen massigen Körper aus dem Sitz und ging auf den Kommandobereich zu. Schicken Sie alles, was Sie finden, in den Transporterraum. Tempo, Junge!
Ich kann wirklich nichts anpeilen, sagte Schusters Stimme über die Brückenlautsprecher.
Es tut mir leid, Commander.
Nein, nein.
Energieanzeigen steigen sprunghaft, rief Klisiewicz. 10 Sekunden!
Ettisch?
Fragte Mock sanft. Er war neben ihr stehen geblieben. Nun legte er eine Hand auf ihre Schulter.
Wir müssen hier weg. Jetzt!
Nein!
Ihr Geist schrie das Wort, aber Katami wusste, dass es nur einen Ausweg gab.
Bringen Sie uns weg von hier,
sagte sie leise und hoffte dabei, dass ihr Äußeres nichts von der Wut und der Angst preisgab, die in ihrem Inneren tobten. Vor ihr leitete Nila Kanter die Manöver ein, die die Endeavour in Sicherheit bringen würden. Morg wies den Steuermann an, die reguläre Maximalgeschwindigkeit des Schiffs aus Sicherheitsgründen nicht zu überschreiten. Auf dem Bildschirm wurde der Planet bereits kleiner. Katami bekam von all dem kaum etwas mit. Sie schwieg, auch wenn sie wusste, dass die Brückenbesatzung ihr in jedem freien Moment Blicke zuwarf. Sie war diejenige, die den Befehl gegeben und damit den Käpt'n auf einem Eisplaneten zum Tode verurteilt hatte. Katami war erschöpft und niedergeschlagen, aber sie blieb auf ihrem Posten. Auf einmal fühlte sie sich auf dem Sitz, der viel zu groß für sie zu sein schien, verloren. In Abwesenheit seines rechtmäßigen Besitzers kam er ihr unbequem vor.
Sheng, bitte verzeih mir.
Und wieder bin ich. Und wieder ist der Schmerz. Die Shedai-Wanderin betrachtete den Ort, an dem sie diese Welt für ihr Erbe und ihr Volk zurückgewinnen würde. Sie hatte die heilige Ruhe aufgegeben, um zur Tat zu schreiten, jedoch nicht als Botschafterin der großen Vision, sondern als ihr Verteidiger. Und gegen wen? Gegen die Zerbrechlichen, die Eingeschränkten, die Egoistischen, die Bemitleidenswerten, Einmischer, Plünderer, Opportunisten, die von den Shedai einst Telinarul genannt worden waren. Diejenigen, die man als Kriminelle abgestempelt und einer schnellen, gnadenlosen Strafe unterzogen hatte. Eine gefrorene Ödnis umgab sie. Darauf lagen zerbrochene Hüllen ihrer Essenz und ihres Zwecks beraubt. Ihr Anblick schärfte ihre Entschlossenheit, doch gleichzeitig verstärkte es ihren Wunsch, dem Sein zu entkommen und in den Frieden der Leere zurückzukehren. In diesem Zustand glich sie ihnen. Das missfiel ihr. Leid umgibt mich. Das Sein birgt Leiden, doch im Jetzt ist es notwendig. Das Wissen, das sie durch das Sein erhielt, erschütterte sie, denn so wie einst war es auch heute an diesem Ort. Wie lange hatte sie geschlafen? Zeitalter? Wenige Momente? Als das Lied der Verbindung sie zum ersten Mal gerufen hatte, war die Wanderin erwacht. Sie war Zeugin der Zerfleischung dessen, was hätte sein können geworden. Die sandbedeckten Ruinen, die einst der Triumph ihres Volkes gewesen waren, verhöhnten sie. Brennende Hitze nagte an ihrer Existenz. Dann begann das Lied erneut. Sie war seinem Ruf gefolgt und hatte eine Welt betreten, die nicht vom Feuer, sondern vom Eis zerstört wurde. Beißende Kälte grub sich in ihr Sein, eine andere, aber ebenso leidvolle Erfahrung. Bedauern, Wut und Rache erhoben sich in ihr. Wieder einmal war die Welt leblos, ungeeignet, entweiht von Kräften, die es wagten, die große Vision auszuhöhlen. Doch hier ist die Verbindung geblieben, die Hoffnung wurde erhalten.
Die Wanderin bewegte sich über das entweihte Land und erreichte den Ort des Wissens innerhalb der Verbindung. Die Umarmung des Steinglases, ein greifbares Erbe der jahrtausendealten Leistungen ihres Volkes, tröstete sie ein wenig. Dass die Telinarul versucht hatten, dieses Erbe zu beschmutzen und seine Fähigkeiten zu nutzen, erschien ihr wie eine tödliche Beleidigung der Jedi. Eine solche Pfuscherei, durch die das Lied begonnen hatte, erzürnte sie. Die Klarheit enthüllte der Wanderin drei Taten, die sie begehen musste, um das arrogante Eindringen dieser anscheinend neuen Art von Telinarul zu berichtigen. Erstens, werde existent und vernichte die einzelnen Bedrohungen. Sie hatte dieses Ziel erst einmal erreicht, nahm jedoch an, dass es bald erneut geschehen würde. Zweitens, sammle die schlafenden Energien dieser Welt und setze sie gegen die Gesamtbedrohung ein. Dabei hatte sie jedoch die Ausweichmöglichkeiten ihrer Beute unterschätzt. Sie benötigte neue Strategien, um diese Welt erfolgreich zu verteidigen. Drittens, verhindere zukünftige Vergehen gegen diese Verbindung, wenn nötig durch ihre Zerstörung. Nur die dritte Tat ließ die Wanderin zögern. Diese Welt war zwar nicht mehr lebensfähig, da der winzige Funke des Lebens, den man dort vor langer Zeit entfacht hatte, längst erloschen war, aber sie wusste, welche wichtige Rolle diese Verbindung bei der Verwirklichung der großen Vision spielte. Nein, noch ist es nicht so weit. Durch mich kann diese Verbindung immer noch einen Nutzen erfüllen. Die Wanderin betrat den Platz der Verbindung. Sie umarmte den Schmerz des Seins, der ihr größer erschien als je zuvor. Dann sammelte sie die Kraft, die sie für die kommenden Ereignisse brauchen würde.